Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
In 10 Stunden kann man von Berlin auf die Malediven fliegen oder das Präsidium eines Fußballvereins wählen. Wir haben uns am Sonntag für die zweite Option entschieden und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Bödeling, und meinem top ausgeruhten Kollegen Nils Heidemann. Hallo Nils.
Keine Fake News hier mit dem Immer härter Podcast, Inga, ne? Das ist also, wir haben es uns gestern richtig gegeben, die volle Ladung. Jetzt schießen wir noch eine 10-Stunden-Folge Immer härter hinterher,
ja,
oder?
Voll.
Das
wird, ne?
Also
ja,
wir müssen das jetzt ja alles hier im letzten Detail aufarbeiten, ne?
Definitiv. 10 Stunden, du sagst es gerade. Ich habe das gestern mitgestoppt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann in der Kamera, aber ich habe wirklich in dem Moment auf die Stoppuhr gedrückt, in dem, ich glaube, Dr. Lenfer gesagt hat, gut, dann beginnen wir jetzt. Und ich habe aufgehört, als Fabian Drescher gesagt hat, hau he. Und es waren 10 Stunden, 9 Minuten und 45 Sekunden.
Das war auch am Ende wie so eine Raumzeitkapsel irgendwie. Ich hatte das Gefühl, wir waren völlig losgelöst von der äußeren Umgebung irgendwie, weil es natürlich auch kein Tageslicht gab in diesem CityCube irgendwie und man hatte überhaupt keine Orientierung mehr. Und der Saal war ja auch wirklich leer gespielt inzwischen fast, ne? Durch diese Pause vor dem zweiten Wahlgang da mit den einfachen Präsidiumswahlen, und es war wirklich skurril einfach, ne?
Eine kleine Anekdote, wir kamen raus aus der Halle, Nils guckt mich an, Inga, frische Luft. Dieser Blick.
Ich war völlig überfordert mit der Situation da, ja.
Wir alle, Nils, wir alle.
Aber eigentlich müssen wir die Folge ja auch heute im Stehen aufnehmen, ne?
Ja.
So wie das Sitzfleisch gestern
schabatiert
worden war irgendwie, also ja.
Ja, wir sprechen natürlich heute über die Mitgliederversammlung, über den neuen Präsidenten, über die erste Vizepräsidentin bei Hertha BSC, über viele Höhepunkte, auch einige Tiefpunkte. Und das ein oder andere Kuriosum, weil davon gab es eine ganze Menge. Also gut unterhalten waren wir, das muss man sagen.
Das ist ja auch dadurch, wir waren ja auch alle müde, wir, die Kollegen auf der im Pressebereich, ne? Und dadurch wird's dann natürlich auch irgendwann einfach witziger, aber also Spaß hatten wir auch, das muss man wirklich sagen.
Und dann gibt's natürlich auch noch den Ausblick, sowohl was die Präsidentschaftswahl jetzt angeht, als auch das Sportliche, denn es geht bald endlich wieder um Sport, ich kann es kaum erwarten.
Einfach Fußball.
Aber erstmal zu den Fakten. Fabian Drescher ist der neue Präsident von Hertha BSC. Er wurde mit 2.983 Stimmen, das entsprach 81,7%, gewählt. Vizepräsidentin ist Anne Noske mit 2.292 Stimmen, das entsprach zu dem Zeitpunkt einem Prozentanteil von 76,22. Im Präsidium sind nun Dr. Ralf Täter, Knut Bayer, Niklas Lohse, Ferhat Dogro und Saravanan Sundaram. Hertha BSC hat mittlerweile Stand, was war gestern, der 17. November, 58.147 Mitglieder und damit 17.000 mehr als zu dem Zeitpunkt, als Kai Bernstein das Präsidentenamt übernahm. Da sieht man auch eine leichte Tendenz, möchte ich sagen, kommen wir nachher noch drauf.
Diese Zahl sagt eigentlich schon alles, ne? Das ist echt eine krasse
Genau. Und zwischenzeitlich waren über 4.000 Mitglieder vor Ort im CityCube in der Messe Berlin und damit noch mehr als bei der Wahl 22, als man schon eine Rekordzahl erreicht hatte. Und das sind so Zahlen, die eigentlich ganz gut belegen, was da gestern los war.
Ja, es gab dieses Bild, das war noch kurz vor der Präsidentschaftswahl, habe ich dich darauf hingewiesen, wie so am Rand die Leute standen,
ja,
auch schon. Das kenne ich eigentlich nur bei mir aus dem Dorf in der Kirche am Weihnachtsgottesdienst.
Richtig.
Da gibt's auch immer zu wenig Sitzplätze und die Leute stehen am Rande, aber das war gestern auch. Also wenn wir da, ja, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die für 4.000 Leute bestuhlt im CityCube, ne?
Genau.
Und es waren zwischenzeitlich tatsächlich mehr.
Ja.
Also, aber das unterstreicht natürlich auch, was das für eine wichtige Entscheidung gestern war und wie ernst die Mitglieder das aber auch genommen haben, ne? Genauso soll es ja sein, und das ist ja, führt ja dann zu einem guten und auch repräsentativen Votum, auch wenn es natürlich nur ein kleiner Teil immer noch der Gesamtanzahl der Mitglieder war.
Richtig. Allein die Vorstellung der Präsidentschaftskandidaten hat über 3 Stunden gedauert. Alleine Uwe Dinnebier,
genau,
hat, glaube ich, 1 Stunde davon, ja, genommen. Da kommen wir sicherlich nachher auch noch drauf. Aber ich glaube, wir fangen erstmal mit den Höhepunkten an, oder? Was war dein Highlight des Tages, Nils?
Ist natürlich ein bisschen offensichtlich, aber vielleicht
Wir müssen
es muss auch irgendwie, es muss auch irgendwie klar gesagt werden, es war der Moment, als das Ergebnis der Präsidentenwahl verkündet wurde, Fabian Dreschers Erdrutschsieg, Fabian Drescher geht auf die Bühne und nimmt mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen diese Wahl an. Der Mann hatte wirklich keinen einfachen Job die letzten Monate, ne? Als Nachfolger von Kai Bernstein da zu agieren, in diese Rolle sozusagen reingedrückt zu werden, irgendwie das ausfüllen zu müssen, dieses riesige Vakuum. Und man hat ihm richtig angemerkt, fand ich, dass diese Bestätigung der Mitglieder, dass ihm die richtig auch befreit hat, ein Stück weit, ne? Und er war vorher schon, fand ich, stark, hat eine gute Rede gehalten, hat gut reagiert auf den Dialog mit den Mitgliedern, aber danach war er richtig gelöst, hat sich zum einen oder anderen kleinen Joke hinreißen lassen, hat direkt schon den Leuten gesagt, direkt nach seiner Wahl, ich wünsche euch ein gutes Händchen bei der Wahl der Vizepräsidentin, und hat direkt darauf hingewiesen, dass doch bitte Anne Noske zu wählen ist, ne? Und einfach so ein paar kleine Jokes hinten raus auch nochmal, als dann auch so ein bisschen, als es so ein bisschen darum ging, dann die Zeit zu füllen, hat er einfach locker gewirkt. Und genauso muss so ein Präsident von so einem Verein wie Hertha BSC ja sein. Du musst auch so ein bisschen ein Menschenfänger sein. Und das hat Fabian Drescher gestern sehr gut angedeutet, finde ich, dass das in dieser Rolle jetzt, wo er dieses starke Votum der Mitgliedschaft, das war ja wirklich ein Erdrutschsieg, ne, mit den 81,7% hinter sich hat, dass er da auch natürlich einen klaren Auftrag hat, wie gestern häufig formuliert wurde, aber auch einfach persönlich sehr gestärkt daraus hervorgehen kann. Und ich glaube, das wird ihm richtig gut tun und seine Rolle, wie er jetzt die Präsidentschaft ausüben wird.
Ich finde auch, dass er schon bevor er sich eigentlich als Kandidat für die Präsidentschaft vorgestellt hat, musste er auch schon ein bisschen was moderieren, schon da deutlich souveräner aufgetreten ist als noch auf den letzten Mitgliederversammlungen. Da sieht man auch seine Entwicklung, die wirklich erstaunlich war, wie ich fand. Und was natürlich auch dazu beigetragen hat, ich fand die Reaktion der Mitglieder extrem spannend. Schon nach seiner Vorstellungsrede war so viel Jubel ausgebrochen, Standing Ovations. Die Leute waren wirklich elektrisiert davon. Es war so ein Feedback auch an ihn, so hey, wir stehen hinter dir. Und das hat ihn, glaube ich, schon ziemlich überwältigt. Und als dann das Ergebnis verkündet wurde, also man konnte ja die Stimmenanzahl oder die Prozentanzahl schon gar nicht mehr verstehen, die Dr. Lenfer vorgelesen hat, weil da schon völlige Ekstase ausgebrochen war und Hau-He-Rufe. Und also es war nicht ganz so extrem wie 2022, als Kai Bernstein gewählt wurde, weil das ja einfach nochmal eine ganz andere Nummer war. Aber es ging in diese Richtung und das zeigte halt einfach, dass die Mitglieder eigentlich genau wussten, was sie wollen. Und diese Ergebnisse ließen ja wirklich null Interpretationsspielraum zu.
Ganz genau, und man muss auch einfach bei aller Objektivität sagen, es hat der richtige Kandidat gewonnen. Der Präsidentschaftswahlkampf im Vorfeld war wirklich schmutzig, war wirklich nicht schön anzusehen. Und auch dann am Sonntag auf der Bühne, es waren schmutzige Reden teilweise, es wurde rumkrakeelt von Kandidaten.
Ja, kommen wir gleich auch noch
zu. Und Fabian Drescher hat Größe gezeigt als einer der wenigen Kandidaten an diesem Tag. Und dass da wirklich überhaupt kein Zweifel an seiner Wahl aufkam in der Mitgliedschaft bei so einer großen Gruppe von Leuten, dass da wirklich überhaupt keine Anfälligkeiten gezeigt wurden für irgendwelche vermeintlich einfachen Lösungen, die anderen Kandidaten präsentiert haben. Das war echt stark. Und dann so kleine Anekdoten, wie dass Fabian Drescher sich nach der Wahl umgezogen hat. Er hatte immer ein weißes Hemd unter dem Sakko. Auf einmal stand er da im Hertha-Trikot. Und wir haben ihn später in der Medienrunde gefragt. Er sagte, ey, ich habe einfach, das Hemd war durchgeschwitzt. Ne? Solche kleinen sympathischen Geschichten, ne? Das macht's doch aus. Und das hat er sehr gut präsentiert gestern.
Ich habe mich noch ein bisschen daran erinnert, was wir vor 2 Wochen, glaube ich, oder vor einer Woche war es Gott, die Zeit, über Pascal Clemens gesagt haben, der da in Darmstadt reingeschmissen wurde und einziger Abwehrboss war und irgendwie in die Rolle reinwachsen musste. Und ein bisschen hat mich das bei Fabian Drescher auch daran erinnert. Man wächst halt mit seinen Aufgaben. Ich finde, daran ist, also an diesem doch sehr abgedroschenen Satz ist einfach so viel Wahrheit dran. Und das hat sich jetzt auch gezeigt. Und ein bisschen passend dazu auch mein Höhepunkt. Du hast sie vorhin schon genannt, Anne Noske. Ich fand ihre Rede als Vorstellung als Vizepräsidentin so stark. Für mich eigentlich sogar die stärkste Rede des ganzen Vorstellungszirkus.
Ja, kann man mitgehen, finde ich. Das war wirklich, das hat sich völlig abgehoben von allem, was
richtig.
Wir bis dahin gesehen haben.
Ich habe versucht, das zusammenzufassen, als ich mich vorhin vorbereitet habe. Und ich habe gedacht, das war klar, das war pointiert. Man hat verstanden, warum sie für diesen Job geeignet ist. Sie hat sich trotzdem auch irgendwie nahbar und greifbar gezeigt, was ja auch irgendwie wichtig ist. Sympathisch ist sie rübergekommen dabei. Und das ist halt also ich würde sagen, abgesehen jetzt vielleicht von denen, die schon im Präsidium waren oder auch diese Vorstellungsrunden kennen, wie Fabian Drescher auch oder auch Saravanan Sundaram oder so, hat das bei allen anderen Kandidaten auch so ein bisschen gefehlt, dieses Komplettpaket. Ich weiß, warum ich diese Person wählen soll. Sie kommt strukturiert rüber, sie weiß, was sie will und sie ist trotzdem dabei auch sympathisch. Und gleichzeitig ist sie die erste Frau im Amt einer Vizepräsidentin bei Hertha BSC und das finde ich auch ein unglaublich wichtiges Signal. Wir haben hier vor, ich glaube, einem Jahr auch schon mal drüber gesprochen, als sie ins Präsidium gewählt wurde, dass halt Frauen in diesen Gremien auch einfach sehr unterrepräsentiert sind. Und da so auch als Vorbild vorwegzugehen und zu sagen so, hey Leute, auch Frauen können diese Ämter ausfüllen, enorm wichtig. Und Stichwort Frauen, das passt nämlich auch noch dazu, Herthas Frauen am Wochenende gegen Viktoria im Stadtduell mit 3-0 gewonnen, jetzt Tabellenführer der Regionalliga Nordost, punktgleich mit RB Leipzig 2 und Viktoria. Und als das dann auch erwähnt wurde auf der Mitgliederversammlung, brannte auch Jubel auf und ganz viel Applaus. Und das zeigt ja auch, wie sehr Hertha BSC jetzt hinter dieser eigenen Frauenabteilung steht, die man da gegründet hat. Und eine Entwicklung, die einfach auch jungen Frauen und Mädchen Mut machen kann, hey, so ein Fußballverein, der ist auch was für euch. Und da ganz bezeichnend auch noch das 11-jährige Mädchen, das eine Frage gestellt hat. Ich glaube, es war bei der Vorstellung von Uwe Dinneby und sie hat einfach mal gefragt, ja, sie erzählen die ganze Zeit von irgendwelchen Firmen, die halt Geld geben wollen. Was sind denn diese Firmen? Und sie stand dann halt gesagt, ich heiße Lara oder Lina, ich weiß es nicht.
Lina war es, ja.
Bin 11 Jahre alt und seit 11 Jahren Mitglied. Selbst, also auch sie hat tosenden Applaus bekommen und das fand ich auch irgendwie so ein eindrückliches Zeichen.
Ja, die Stelle ist schon genau mein Tiefpunkt, natürlich aus der Perspektive von Dinnebier. So. Dinnebiers Auftritt war der Tiefpunkt an der Stelle. Aber zuvor nochmal zu Anne Noske. Ihre Rede hatte alles, ne? Also dieses Persönliche, eine persönliche Anekdote, eine fachliche Anekdote mit dem Frauenthema, was sie unterstützen will. Und auch da konnte sie halt erklären, sie hat nicht einfach nur gesagt, wir brauchen mehr Frauen, sondern sie hat das begründet. Sie konnte sagen, hey, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Unternehmen mit mehr Frauen im Vorstand bessere Entscheidungen treffen und all das. Und jetzt nimmt sie diese Vorreiterrolle ein und ich glaube, da können wir uns noch auf viele gute weitere Entwicklungsschritte freuen.
Ja.
Und es ist natürlich auch wichtig, Fabian Drescher hat es gesagt, es war seine bevorzugte Kandidatin und da ist jetzt ein Duo, was wirklich zusammenarbeiten kann, zusammenarbeiten wird, wenn es jetzt so ein Mix-Ticket, würden die US-Amerikaner im Wahlkampf wahrscheinlich sagen, geworden wäre. Wer weiß, was da wieder für Konflikte aufgetreten wären. Und so ist es jetzt wirklich eine starke Kombi, die da zusammen vorweggehen kann.
Hat Fabian Drescher ja auch im Vorfeld hier bei uns im Podcast gesagt, das Thema Vizepräsidentschaft ist so im Wahlkampf auch so völlig untergegangen irgendwie. Also die anderen Kandidaten hatten jetzt keinen Kandidaten an ihrer Seite, mit dem sie gesagt haben, mit ihm arbeiten wir zusammen. Bei ihm war das anders und er hat halt auch gesagt, das kommt eben daher, dass man auch Vertrauen braucht. Man muss auch wissen, wie die andere Person arbeitet. Man muss wissen, was man von ihr bekommt. Man muss wissen, dass man sich auch mit ihr streiten kann, dass man sich auch irgendwie mal nicht einig sein kann und trotzdem konstruktiv zusammenarbeitet. Und das ist halt gegeben. Und deshalb, glaube ich, ist das eine wirklich gute Grundlage, die sie da jetzt haben. Ich hatte noch weitere kleinere Höhepunkte. Ich fand, es gab unglaublich viele starke Beiträge von Mitgliedern, die wirklich sehr reflektiert waren, gerade bei der Vorstellung der Kandidaten zum Präsidentschaftsamt, die auch wirklich hinterfragt haben, was jetzt die Intention der einzelnen Kandidaten ist, die auch wirklich mit Hintergrund und auch mit Wissen gebeten haben, Kandidaturen zurückzuziehen. Das hat halt gezeigt, wie dieser Verein eben funktionieren kann, mit Teilhabe, mit dem Einbringen der Mitglieder und das, ja, fand ich auch ein schönes Zeichen.
Und auf eine gute Art und Weise, ne? Also Kreisel, der Vorsänger aus der Ostkurve, ist ans Mikrofon getreten, hat Dinnebier kritisiert für die Geschichte mit der Kai-Bernstein-Doppelspitze.
Richtig.
Aber hat das auf eine gute Art und Weise getan, ne? Also er hat da nicht irgendwie rumkrakeelt, sondern hat das ganz fundiert dargelegt. Später bei Marco Pantelic nochmal genau das Gleiche, den er für seine großen Verdienste als Spieler gelobt hat. Und dann aber gesagt hat, hey, ich weiß nicht, ob eine Position in den Gremien das Richtige für dich ist.
Genau.
Ne? Und die Mitglieder haben genau das unterstrichen mit ihrer Stimmenzahl letztendlich.
Richtig.
So. Ne? Und vor allem später bei den einfachen Präsidiumskandidaten, selbst da sind die Mitglieder immer noch dran geblieben. Ne? Das haben wir auch im Live-Blog geschrieben. Da war es schon echt spät geworden, echt zu fortgeschrittener Zeit. Und auch da waren die Mitglieder immer noch nicht zu müde, um noch irgendwie Fragen zu stellen und auch diese Posten nicht einfach so herzuschenken.
Weil es um ihren Verein geht.
Genau. Und das war echt ein starkes Zeichen, ja.
Ich finde, gerade so das Statement, was du gerade angesprochen hast und auch viele weitere standen so im kompletten Kontrast zu dem, was der eine oder andere Kandidat da oben gemacht hat. Damit kommen wir zu meinen Tiefpunkten.
Ja.
Ich konnte mich nicht so recht entscheiden, weil es war dann doch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen einem Geldschein und einer Badehose.
Ja, ist
sagen wir es so. Ja. Und das passt nämlich auch zu dem, was du vorhin gesagt hast mit diesem Krakeelen. Einmal war da Olaf Brandt mit seiner Badehose, die vielen Fans auch so bei Twitter und X negativ aufgefallen war, weil sie die Farben der Reichsflagge hatten. Das wurde viel diskutiert in den sozialen Medien. Ich hatte das dann in einem Text aufgenommen. Und das hat ihn wohl etwas erbost. Und er hatte diese Badehose eben dabei und hat sie gezeigt und erklärt, dass sie von Adidas ist und dass sie die so verkaufen. Das war schon irgendwie ein wilder Moment und
mal ganz abgesehen davon, dass diese Badehose dringend mal gewaschen werden muss, so wie es aussah. Das kam noch dazu, ja. Aber ja, das war natürlich.
Ich habe schon die Reihenfolge fast vergessen, aber ich glaube, Stepan Timoshin war davor dran und der hatte noch gar keinen Ton gesagt und stand da mit einem 50-Euro-Schein, den er hochhielt und einem Feuerzeug und deutete halt an, diesen Geldschein zu verbrennen, so nach dem Motto, hier wird so viel Geld verbrannt, damit muss jetzt Schluss sein. Und alles, was auch danach folgte, nach diesen beiden Szenen, war Krakele, war aggressives, lautes Pöbeln, also weit weg davon, die Mitglieder anzusprechen, mitzunehmen. Und da habe ich mich gefragt, Leute, was ist eure Intention dahinter? Das sind die Menschen, die euch wählen sollen. Wenn ihr sie hier anschreit, für dumm verkauft oder als blöd und nicht irgendwie entscheidungsfähig zu betiteln, dann kriegt ihr hier keine Stimmen. Und das ist ja, also
Genau, das ist der Punkt. Ne?
Jetzt noch keine Worte dafür.
Als Stepan Timoshin ausgebuht wurde, stand er da auf der Bühne und hat die Leute angestachelt, ihn weiter auszubuhen. Ja. Hä? Wem wollte er da irgendwie was mit? Ja. Also das war wirklich rätselhaft.
Auch noch ein Moment war, als Uwe Dinnebier einem Mitglied, das eine Frage gestellt hat, gesagt hat, ihm ja eigentlich fast die Kompetenz abgesprochen hat, das zu verstehen, was er gerade irgendwie auch zum Finanziellen oder Wirtschaftlichen gesagt hat. Und dann dachte ich auch, ja, aber wie, du bist ein quasi Fremder für diese Mitgliedschaft. Und kommst da rein und sagst, ich möchte euer Präsident werden. Aber ihr habt eigentlich keine Ahnung, das zu verstehen, was ich sage.
Auch ein schöner Moment bei Dinnebier, aber als ein Mitglied eine Frage stellte und er guckte konsequent auf das falsche Saalmikrofon.
Das war unangenehm.
Und die Leute, ne, also die gestern im Saal waren, die wissen, es gab 4 Saalmikrofone und dann waren da die Fragesteller positioniert. Und er guckte konsequent auf das Mikrofon ganz außen, wo einer stand, der aber überhaupt nicht redete gerade. Und die Leute machten schon Andeutungen und winkten
besonders
alle
schön,
rüber.
Besonders
irgendwie.
Schön, wie sie da alle.
Und der hat es aber wirklich überhaupt nicht gepeilt, ne? Und da hat man auch einfach irgendwie gemerkt, ja, da fehlt's wirklich an Bindung zur Mitgliedschaft.
Ich glaube natürlich,
das
dass durch die Lichtverhältnisse es schwierig war, manchmal auch zu erkennen, was unten passierte. Aber wenn ich sehe, dass da ungefähr 20 Leute sitzen, die alle so machen.
Und jeder andere hat es doch auch hingekriegt,
ja,
jeder andere
richtig.
Kandidierende. Und
ja. Ich glaube, Wolfgang Sittke hatte auch
teilweise haben
Problem,
sie noch nachgefragt vorher, ja, wo ist er denn
genau,
hier, der die Nachfrage
genau.
stellt? Und auch so geht's dann, mein
genau,
Gott.
Das
ne?
stimmt.
Das war einfach so.
Ja. Ja, da bin ich jedenfalls ratlos zurückgeblieben, was dieses Verhalten, dieses Aggressive, dieses Polternde, dieses, das hatte halt wirklich schon was von, ja, keine Ahnung, Bundestag, wenn sich die AfD und die Grünen in die Köpfe kriegen. Da dachte ich so, das ist hier ein ganz, ganz schlechtes Verhältnis zwischen Kandidaten und Mitgliedschaft.
Das
waren
war
so
wirklich
meine
harter Populismus. Also wie vor allem Timoshin gesagt hat, er will die Mitglieder zur Rechenschaft ziehen.
Ja.
Also die Leute im Präsidium, als ob die irgendwelche Verbrechen begangen hätten. What? Alter.
Ich finde es ja schön, dass zumindest die Ergebnisse dann auch gezeigt haben, dass genau sowas eben nicht bei den Mitgliedern ankommt. Olaf Brandt hat 7 Stimmen
genau
gekriegt
das,
und Stepan Timoshin 15. Nachher bei der Wahl zum Vizepräsidenten sogar nur, also oder auch nur 23. Fand ich auch spannend, dass er da trotzdem nochmal angetreten ist, weil ich finde, das Feedback des Saals war dann doch sehr eindeutig bei ihm. Er hat kaum Applaus gekriegt, sehr viele Buhrufe und Pfiffe. Und Wolfgang Sittka mit 64 Stimmen auch weit abgeschlagen. Auch er, ich finde, er hat einen ganz guten Auftritt hingelegt, aber zwischendurch hatte man wirklich das Gefühl, dass es eher irgendwie einer der Altvorderen ist, der jetzt mal kurz ein bisschen erzählt, wie es eigentlich früher war. Also da war wenig Zukunftsgerichtetes bei und überraschend trotzdem nach dieser einen Stunde Uwe Dinnebier 582 Stimmen. Aber das zeigte halt dann doch, dass noch immer Mitglieder da sind, die auch so ein bisschen an diesen alten Strukturen verhaftet sind und sich doch vielleicht nicht so ganz mit diesem neuen Weg anfreunden können. Aber so eindeutig, wie dann doch im Endeffekt das Wahlergebnis war, sieht man dann ja doch eine Tendenz.
Er hatte schon seine gewisse Unterstützergruppe, ne? Dinnebier,
genau.
500 Leute bei 4000 anwesenden Mitgliedern ist jetzt auch gar nichts, ne? Das
genau.
ist schon ein bisschen was. Aber ich habe es eben schon angedeutet, mein Tiefpunkt, also objektiv gesehen war es für mich eigentlich auch Brand, der zwischenzeitlich von der Stasi 2.0 sprach, wie es bei Hertha BSC war. Das war schon echt hart, aber ich musste auch gestern Abend, als wir zu Hause waren, noch echt lange an Dinnebier denken, wie er dieses
wie er von
diesem Kuvert ständig sprach. Oh. Und dieses ominöse Kuvert, was er dann Dr. Lenfer übergeben hat, wo Berliner Firmen drin stecken sollten, die 50 bis 100 Millionen Euro an Hertha als Unterstützung fließen lassen wollten. Und dann brauchte es dieses 11-jährige Mädchen Lina, das einfach die Frage stellt, sag mal, welche Firmen meinst du denn, ne? Und dann sagt er, okay, jetzt muss ich ja das Kuvert öffnen, dieses ominöse Kuvert, was vorher schon 5-mal gefordert wurde. Er hätte auch einfach sagen können, was das für Firmen sind, so, ne?
Natürlich.
Und dann macht er da aber einen Zampano von und sagt, ja, ich fühle mich jetzt irgendwie unwohl, das hier zu verlesen. Dr. Lenfer, können Sie das verlesen? Oder Dr. Klein, vielleicht können Sie auf die Bühne kommen. Ich will mich jetzt hier juristisch nicht angreifbar machen. Und man denkt dann, was, mein Gott, was steht denn in diesem Kuvert?
Ja.
Ja, und dann holt er letztendlich doch einfach den Zettel raus und verliest da dieses Unterstützer Abkommen, Geflecht
ja,
von der Frenkel Family Office GmbH.
Ja.
Firmengeflecht, wir haben es gegoogelt und es war ziemlich ersichtlich, also was das für ein Geflecht ist. Und es war wirklich seltsam und es war wirklich, wirklich auch schwach einfach, ne? Das so lange herauszuzögern und dann mit so einem halbgaren Unterstützungsschreiben von so einem Unternehmer um die Ecke zu kommen. Das wurde auch entsprechend dann honoriert oder quittiert von den Mitgliedern in den Wortmeldungen darauf folgend. Aber mit diesem seltsamen Kuvert und da so lange so eine Nummer drauf aufzubauen, was erwartet er denn? Ne? Das hat auch ein Mitglied dann angeprangert. Sag uns doch, wer deine Unterstützer sind. Dann können wir dich auch vielleicht wählen. Aber wenn du das hier so geheim hältst, was willst du denn? Also was war denn die Intention davon? Dachte er, dass die Leute denken, oh mein Gott, jetzt müssen wir aber unbedingt herausfinden, was in diesem Kuvert steht. Deswegen wählen wir mal besser Nippier, ne? Also das war wirklich zum
Abschütteln. Ich fand, dass gerade so das Verhalten von Dr. Lenfer und auch von Dr. Klein diesem ganzen Getue so ein bisschen den Stöpsel gezogen haben, weil die halt gesagt haben, nö, wir wollen da nichts mit zu tun haben.
Einfach komplett auflaufen gelassen.
Genau, also wirklich so komplett sich rausgehalten haben und gesagt haben, nee, wir sind hier, also Dr. Lenfer hat gesagt, ich bin hier vollkommen neutral. Dr. Klein hat gesagt, nö, ich bin Chef des Aufsichtsrats, ich habe da nichts mit zu tun. Das hat halt wirklich dazu geführt, dass dieses ganze Gehabe auch dann irgendwie witzlos war und ja, wie gesagt, durch diese Unternehmen, die dann da offensichtlich drin standen, war das dann auch so, ja, hat dann so seinen Zauber verloren, sag ich mal.
Ich fand, Uwe Dinnemeyer wirkte gestern so ein bisschen in seinem Outfit und dem Auftreten mit diesem Sakko und dem dunklen Rollkragenpulli. Er sah so ein bisschen aus wie so ein James-Bond-Bösewicht. Aber er hat halt nicht die Raffinesse dieser James-Bond-Bösewichte irgendwie, ne? Aber man dachte so ein bisschen, okay, was kommt jetzt eigentlich? Kommt jetzt in diesem Kuvert ein richtiger Hammer hier, wenn da jetzt so ein Zampano drum gemacht wird? Das hätte dann zu dieser Rolle auch wieder gepasst.
Ja, das stimmt.
Aber es war wirklich einfach gar nichts. Also das war ja eine völlige Nullnummer. Auch in seiner Kandidatenrede, als er da eine Minute seiner Redezeit hat verstreichen lassen, weil er auf Applaus gewartet hat aus der Mitgliedschaft und dann teilweise hat er den Applaus aufgefordert.
Ja.
50 bis 100 Millionen Euro, da könnte mal was kommen. Es war immer noch Stille.
Ja.
Stille.
Er hat eine Minute seiner Redezeit verstreichen lassen,
also,
um diese Story weiterzuspinnen und zu sagen, ja, kommt nichts. Ach so, ich dachte, jetzt wird vielleicht mal ein bisschen kommen.
Und dabei hatte er eine echte Chance, weil er nach diesen beiden Krakelern, Timoschin und Brandt, aufgetreten war.
Ja.
Und am Anfang dachte ich, okay, er hat wieder ruhigere Töne. Er war ja der, im Grunde war er der eigentlich einzige ernstzunehmende andere Kandidat, neben Drescher. Aber er hat das völlig, völlig schwach hergeschenkt.
In den Sand gesetzt.
Ja.
Man könnte meinen, dass das schon die größten kuriosen Momente dieser Mitgliederversammlung waren, aber ich habe tatsächlich noch mehr gefunden.
Ja, erzähl.
Ich habe tatsächlich auch den Kuvert oder das Kuvert von Uwe Dinnebier und das Hickhack darum.
Mhm.
Das habe ich auch noch aufgeschrieben. Es war kurios, aber fast schon ein bisschen tragisch, dass am Ende dieser zweite Wahlgang, den wir noch um 20.30 Uhr begonnen haben, am Ende ohne Ergebnis. Herrlich. Ja, also vielleicht mal kurz für die, die nicht da waren. Die Präsidiumswahl war so aufgebaut, dass sich 19 Kandidaten, am Ende waren es nur 18 Kandidaten, die sich vorgestellt haben. Dass per Listenwahl gewählt wurde. Man konnte 7 Kandidaten ankreuzen. Und die absolute Mehrheit hatten im ersten Wahlgang, sind direkt ins Präsidium gewählt worden. Das waren dann 5 Leute, die 5, die jetzt auch im Präsidium sind. Wir waren alle glücklich, weil wir dachten so, super, damit ist die Mindestanzahl erfüllt. Jetzt haben wir es dann auch. Dann hat aber Dr. Lenfer erklärt, dass man doch bemüht ist, auch laut Satzung die volle Anzahl Mitglieder zu bekommen. Deshalb wird es jetzt noch einen zweiten Wahlgang geben. Es gab Gott sei Dank keine weitere Vorstellungsrunde, aber es hat auch keiner.
Das wär's nochmal gewesen, ne?
Es hat aber auch keiner zurückgezogen. Das heißt, es ging dann mit diesen 12, glaube ich, Kandidaten weiter. Und dann hieß es ja, wir machen jetzt aber eine halbe Stunde Pause. Da hatten wir dann zumindest das Glück, dass die Medienrunde, die eigentlich anschließend an die MV stattfinden sollte, vorgezogen wurde. Da hatten wir diese Pause gefüllt. Und dann kommen wir wieder und dann heißt es, es hat kein Kandidat die absolute Mehrheit im zweiten Wahlgang erreicht und deshalb bleibt das Präsidium jetzt bei diesen 5 Mitgliedern plus Vize plus Präsident stehen.
Und dieses Ergebnis verkündet er inzwischen einem wirklich fast leeren Saal. Ne? Das kommt noch dazu, die Leute haben ihre Stimme abgegeben im zweiten Wahlgang, sind danach direkt nach Hause gegangen.
Es war aber also, halt auch schon 8:45.
Ja, klar,
also
klar, überhaupt keine Vorwürfe da an der Stelle. Ne? Ja.
Und da dachte ich auch so, uff, das hätte es jetzt wirklich nicht mehr gebraucht. Das hat im Ganzen halt irgendwie nochmal eine Dreiviertelstunde draufgesetzt. Und da dachte ich auch so nach, okay, das war jetzt irgendwie, also, ne?
Mhm.
Kurios und ebenfalls was tragisch, die Tatsache, dass ab 15.30 Uhr kein Essen mehr in der Halle vorhanden war, dass man sich besorgen konnte. Das führte dann dazu, dass die Pizzalieferanten vor der Messehalle ein- und ausgingen. Also wir haben uns ja auch irgendwann Pizzabrötchen bestellt, weil wir gesagt haben, okay, das wird jetzt noch eine Weile dauern. Auch übel.
Es gab diese eine Phase, ich glaube, das war so um 18 Uhr rum, da lag auf einmal ein Essensgeruch in dieser Messehalle. Ja. Und denkst du, was ist hier denn los? Haben wir jetzt die Kantine hier direkt im Saal aufgemacht, ne? Also wirklich Wahnsinn. Aber das Thema Catering bei Hertha Mitgliederversammlung ist ja inzwischen auch schon ein Evergreen. Es gab auch hinterher nochmal die Wortmeldung, dass ja früher die Kegelabteilung das Catering organisiert hat und ob das nicht wieder möglich wäre. Wurde letztes Jahr auch schon angemerkt aus der Mitgliedschaft und es scheint irgendwie nicht zu gehen. So.
Fabian Resch hat versprochen, dass man sich kümmert, damit das nicht wieder so endet wie dieses Jahr. Aber mein absolutes Highlight bei diesen Kuriositäten war die angekündigte Gesangseinlage von Dr. Lenfer.
Ja, auch ich habe mich für die entschieden, das ist ja logisch. Aber das war auch der absolute Höhepunkt eigentlich.
Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass es nicht stattgefunden hat. Vielleicht auch zur Genese dieses Moments. Es war das Warten auf das Ergebnis der einfachen Präsidiumswahl. Es waren alle anderen Tagesordnungspunkte abgehakt. Es gab auch erstmal keine Wortmeldungen mehr. Und dann sagte Dr. Lenfer, ja, also entweder Herr Drescher erzählt jetzt noch was oder Frau Krings und ich müssen jetzt gleich was singen. Vera Krings, Mediendirektorin, saß neben Dr. Lenfer oben auf dem Podium und guckte auch ganz kurz erschrocken rüber. Und dann wurde er aber immer wieder von irgendwelchen Mitgliedern gerettet, die dann doch noch ein Anliegen hatten und zum Mikro kam. Und auch von Fabian Drescher, der noch irgendwas erzählt hat. Und somit ist er diese Gesangseinlage schuldig geblieben.
Es gab aber auch Sprechchöre zwischenzeitlich von Mitgliedern, ne, die sich diese Gesangseinlage dann noch gewünscht haben. Und das zeigt ja auch schon diese Personalie Dr. Lenfer. Also es vergeht ja keine Mitgliederversammlung, ohne eine Lobeshymne auf diesen Mann abzuhalten.
Richtig.
Was da gestern wieder los war, wenn man sich das alles anhört, die Badehose, der Geldschein und alles, was da drumherum war. Und Dr. Lenfer wie so ein, also er hat uns alle beruhigt, immer wieder mit seiner ruhigen, aber sehr korrekten Art.
Wir wussten, die können da oben alle ausrasten, wie sie wollen, aber Dr. Lenfer, der wird das alles in geordnete Bahnen bringen.
Ich muss sagen, ich fand es auch großartig, dass er den zweiten Wahlgang noch angesetzt hat, weil ich glaube, auch er wollte nach Hause.
Nachvollziehbar.
Aber er hat halt gesagt, hey Leute, das ist die Satzung und die Satzung sieht vor, dass wir versuchen müssen, das Präsidium mit neuen Mitgliedern zu füllen. Und deswegen machen wir jetzt natürlich noch einen zweiten Wahlgang, ist auch klar.
Es gab
dass er dann halt natürlich diese Pause angesetzt hat, anstatt seine Gesangseinlage zu machen. Also das war ja natürlich
das ist der eigentliche Skandal der ganzen Versammlung gewesen. Es gab auch den einen Moment, als ein Präsidiumsmitglied seine Kandidatur zugunsten von Marco Pantelic zurückgezogen hat und dann aber noch erklären wollte, irgendwelche Hintergründe zu irgendwelchen Seilschaften und Freundschaften und keine Ahnung was. Und Dr. Lenfer alles so, nein, nein, Sie haben jetzt nicht mehr das Wort, Sie haben gerade Ihre Kandidatur zurückgezogen, somit ist Ihnen das Wort entzogen, bitte gehen Sie von der Bühne. Auch so komplett ruhig, sachlich, aber klar.
Genau, aber selbst an der Stelle, er hat ihm das Wort entzogen, weil es um die Vorstellungsrunde der Vizepräsidentschaftskandidaten ging. Und später hat er, ich weiß nicht mehr, bei welchem Tagesordnungspunkt.
Um die Präsidiumsmitglieder ging es.
Genau, ne, aber später hat er ihm nochmal das Wort erteilt, hat gesagt, ich musste sie jetzt eben unterbrechen, weil es um die Vorstellungsrunde der Kandidaten ging.
Unterpunkt verschieden, glaube ich.
Bitte, jetzt können Sie nochmal hier Ihre Ausführungen ausführen. Obwohl auch Dr. Lenfer wahrscheinlich gesagt hat, was der jetzt da erzählen wird, das ist völliger Kokolores, aber es gehört sich halt so.
Mhm.
Und das hat er wieder gemacht und das hat er wieder garantiert. Und so hat er uns durch diese über 10 Stunden Marathonsitzung geführt und es war fantastisch.
Marco Pantelic ist vielleicht noch ein gutes Wort. Da hat man auch, glaube ich, gemerkt, dass viele Mitglieder hin und her gerissen waren. Er hat als Vizepräsident und als einfaches Präsidiumsmitglied kandidiert. Und ihm wurde dann ja auch ans Herz gelegt, hast du vorhin schon gesagt, dass er sich vielleicht dann nicht für die Gremienarbeit eignet, sondern vielleicht an anderer Stelle helfen sollte. Da hat er aber gesagt, er hätte immer wieder bei Hertha angerufen und immer wieder seine Hilfe angeboten und man wollte diese Hilfe aber nicht. Und deshalb hat er jetzt diesen Weg versucht und da merkte man, dass er tatsächlich ja auch der sportliche Held vieler Mitglieder ist. aber sie dann doch auch gemerkt haben, dass das eben einfach keine geeignete Rolle ist und er selbst dann doch eher irgendwie so auf dieser Sportdirektorschiene unterwegs ist. Und 337 Stimmen gab es dann nachher für den Vizepräsidentenwahl und bei beiden Wahlgängen Präsidium hat es halt nicht gereicht, auch recht deutlich nicht gereicht. Ja, fand ich auch spannend, weil das ja auch nochmal gezeigt hat, dass die Mitglieder durchaus auch ein Gespür dafür haben, wer für welche Rollen in ihrem Verein geeignet ist.
Ganz genau, ne? Ich dachte kurz, er ist ja auf die Bühne gegangen, hat ihm gesagt, hallo, und der Saal brach schon in Jubel aus. Ich dachte, oh, na, könnte das vielleicht doch nochmal eng werden für Anne Noske hier.
Ja.
Aber gerade als dann die Fragerunde eröffnet wurde, da wurde halt deutlich, dass er teilweise schwammig antworten musste, teilweise nicht so richtig erklären konnte, worum es dann ging. Und es wurde deutlich, was du gesagt hast, ne, dass er nicht der richtige Kandidat dafür ist.
Er wurde ein bisschen entzaubert durch die Fragen auch.
Aber das ist ja okay. Genauso muss es ja sein irgendwie in so einer Runde. Dafür sind diese Fragerunden da und ohne, dass da irgendwie, auch er hat nicht rumkrakeelt oder sonst was. Es wurde einfach deutlich, er ist es nicht. Zack, dann wurde er nicht gewählt und alles war wunderbar. Ne? So muss es sein. Gerne mehr davon.
Dann werfen wir jetzt mal einen Blick voraus. Und zwar zuerst auf die ganz großen Herausforderungen, die jetzt auf Fabian Drescher als Präsident warten. Es sind drei, die konnte er auch sogar noch sehr klar benennen nach 10 Stunden Marathonsitzung.
Das war stark, ne? Nach diesem Wahnsinn. Ja. Du hast gefragt, was sind die drei Herausforderungen? Und er zack, 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 bam, bam, bam.
Ist also wahrscheinlich auch sein Job als Anwalt sehr hilfreich, der ihn dazu auch befähigt, sehr komplexe Sachverhalte sehr verständlich und kurz runterzubrechen. Er hat gesagt, natürlich wirtschaftlich, das war sowieso auch die ganze Zeit Thema, auch als Tom Herrich den Bericht der KGaA vorgestellt hat. Er hat sowohl Fabian Drescher als auch Tom Herrich haben gesagt, die Tendenz stimmt, der Sanierungskurs läuft und der wird jetzt auch fortgeführt. Die ganz große Herausforderung, die wartet, ist natürlich die 40-Millionen-Anleihe, die im nächsten Jahr abgelöst werden soll. Da konnte man sich nur vage halten, weil das auch börsenrechtliche Folgen haben kann, wenn man da zu detailliert irgendwie in Lösungsansätze reingeht und sowas. Aber es gibt wohl Ansätze, das hat Fabian Drescher auch auf der Medienrunde nochmal gesagt. Wir arbeiten da an Lösungen und da gibt's auch eine eigene Arbeitsgruppe zu mit Mitgliedern aus der Geschäftsführung, aus den Gremien. Also man ist da sehr verzahnt, was diese Zusammenarbeit angeht. Und er hat aber auch bei der Vorstellung und bei den Fragen, die er bekommen hat, auch er hat sehr viel kritische Fragen gestellt bekommen bei seiner Vorstellung, gesagt, dass er kein Wirtschaftsexperte ist und dass er da auch gar kein Hehl draus macht. Aber er sagt halt auch, und das hat er hier im Podcast auch gesagt, man muss auch nicht immer alles können, man muss nur die richtigen Leute an seiner Seite haben. Und die sieht er an seiner Seite, eben auch mit Wirtschaftsexpertise. Und mit diesen Leuten zusammen will er halt das halt angehen. Und er hat ja auch noch Herrich und Ralf Huschen als Geschäftsführer. Ralf Huschen auch. Erster Auftritt für ihn auf der MV, hat auch gesagt, mein Ziel ist es, dass hier die Schulden auf Null gehen. Und dazu hat er ja jetzt eben Experten an der Hand.
Genau, und in diesem Punkt hat es sich einfach auch nochmal gezeigt, wie deutlich Drescher all den anderen Kandidaten überlegen waren. Er hat uns hinterher in der Medienrunde gesagt, alle erklären hier irgendwas von 100-Tage-Plänen, 5-Punkte-Plänen. Aber ich bin schon dabei. Wir sind mittendrin, das anzugehen. Ja. Ne? Wir machen das einfach weiter. Und er konnte glasklar benennen, was die Herausforderungen sind. Und vor allem diese emotionale Komponente, Hertha BSC eben als Verein so in der Stadtgesellschaft weiter zu verankern, wie es jetzt passiert ist in den letzten Jahren, das hat er ja auch benannt und ich glaube, das ist eine Rolle, die Drescher wirklich gut ausfüllen kann jetzt. Das hat man gesehen an der Euphorie auch von Mitgliedern aus der Szene, die ihn unterstützt haben. Und ich glaube, da steht Hertha wirklich eine gute weitere Entwicklung bevor jetzt mit ihm.
Die dritte Herausforderung ist natürlich die sportliche. Da hat er dann auch mal so rübergeschaut zu Sportdirektor Benjamin Weber und hat halt auch gesagt, naja, also in diesen 4 Jahren, in denen ich jetzt mutmaßlich Präsident bin, dann möchte ich, dass wir ein etablierter Bundesligist wieder werden. Und das gehört eben jetzt auch dazu. Und das ist natürlich nichts, woran er aktiv mitwirken kann, aber er ist halt eben für die Rahmenbedingungen zuständig. Und das hast du gerade gesagt mit dem emotionalen Faktor eben, dass die Mitglieder weiterhin das Gefühl haben, es ist ihr Verein. Sie können teilhaben, sie können mitentscheiden und sie werden halt ernst genommen auf diesem Weg. Und das ist das, was Kai Bernstein angefangen hat und was er jetzt weiterführen wird. Und das ist ja auch der große Vorteil, der eben jetzt besteht. Und ich finde, da hat man auch so einen Tick Erleichterung bei Tom Herrich und auch bei Sportdirektor Benjamin Weber gesehen, dass man jetzt eben weiterarbeiten kann, wie man auch letzte Woche noch gearbeitet hat und eben nicht anfangen muss, jetzt einen neuen Präsidenten einzuarbeiten, eine neue Vizepräsidentin, dass man irgendwie sich erst mal kennenlernt und guckt, wie tickt denn der eine, wie tickt der andere, gerade so bei denen, die da dann doch mit sehr ambitionierten Ideen aufgetreten sind, ist dann natürlich auch die Frage, wie viel steckt da wirklich hinter, was ist heiße Luft? Somit glaube ich, was Stichwort Ruhe und Kontinuität angeht, ist das, glaube ich, eine gute Voraussetzung für die nächsten Monate.
Aber auch noch eine wichtige Erkenntnis des gestrigen Tages, wie Tom Herrich die Geschäftszahlen vorgestellt hat und untermauert hat, der Aufstieg in diesem Jahr ist nicht alternativlos. Ja. Das ist ja dieses Zitat, was immer so von ihm seit Monaten so durch den Raum schwebte. Aber er hat klargestellt, Hertha kann auch in der zweiten Liga überleben, wenn es jetzt noch so weitergeht. Aber dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, der wirtschaftlichen Konsolidierung, der ist alternativlos. Aber im Jahr 2025, 2026 sollen dann all die Altlasten befreit bedient sein.
Richtig.
Und da muss es natürlich auch für Hertha BSC irgendwann wieder hochgehen. Das steht ja völlig außer Frage. Aber es ist eben nicht alternativlos, das jetzt zwingend in diesem Jahr schon zu schaffen. Und das nimmt dann natürlich auch so ein bisschen Druck von der ganzen Gesellschaft, ne? Und jetzt schauen wir mal, wie sich das dann sportlich vielleicht auch auswirkt, wenn jetzt diese Rahmenbedingungen mal geklärt sind.
Kein Podcast nach einer MV ohne das Wort Konsolidierung.
Das wird uns auch noch ein paar Jahre begleiten, glaube ich.
Ne? Check. Nee. wir wissen natürlich auch, dass auch von euch da draußen viel Kritik auch an Fabian Drescher gab und viel Zweifel daran, ob er der Richtige für den Job ist. Ich finde, sowohl das Votum der Mitglieder als auch sein Auftritt haben gezeigt, dass er die Voraussetzungen mitbringt. Und jetzt ist es natürlich auch an ihm, in den nächsten 4 Jahren zu zeigen, dass er diese Rolle ausfüllen kann, dass er die großen Herausforderungen angehen kann und dass er Lösungen findet.
Und auch die Tatsache, dass er angeboten hat, alle Kandidierenden mit einzubinden, ne? Auch das zeigte einfach, er war erwachsen im Vergleich zu irgendwie anderen kinderhaften Auftritten da. Aber er hat angeboten, alle anderen mit einzubinden und mal gucken, ob das tatsächlich dazu kommt. Aber zumindest gibt es ja die Option, jetzt vielleicht dann doch noch irgendwie zumindest die Ideen des einen oder anderen vielleicht dann mit einzubringen.
Ja, und ihr wisst, wir sind auch dazu da, um Zwischenstände und Bilanzen zu ziehen zwischendurch. Also werden wir sicherlich diese Themen auch irgendwann wieder aufgreifen. Aber jetzt, Nils.
Fußball.
Endlich. Fußball. Ich muss sagen, dieser Wahlkampf hat mich geschafft. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich wieder über Fußball sprechen können. Am Samstag ist der SSV Ulm zu Gast im Olympiastadion.
Ich werde dich an diesen Satz noch erinnern, wenn Hertha bei 3 Grad und Nieselregen am Samstag möglicherweise 0-1 verliert und dann sitzen wir hier am Montag wieder und sind.
Ich verspreche an dieser Stelle hoch und heilig, dass ich selbst bei einem absoluten Grottenkick am Montag mich nicht beschweren werde.
Okay.
Dann hoch und heilig.
Ja.
Außerdem bin ich mir sicher, dass es kein Nieselregen geben wird, weil das kündigst du schon seit Wochen an und nie ist Nieselregen.
Das ist dieses Klischee, okay, Entschuldigung, ja, da muss ich mich vielleicht auch mal von lösen.
Ja, wirklich, löst dich mal davon. Die Bilanz gegen Ulm sind 7 Duelle, 4 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlage. Das letzte Aufeinandertreffen gab es vor 24 Jahren, am 22. April 2000, damals 1-0 Sieg durch Rehmer. Ulm als Aufsteiger zuletzt mit 3 Unentschieden gegen Darmstadt, Schalke und Magdeburg. Das finde ich ist nicht ohne.
Naja.
trotzdem Platz 17, 10 Punkte und nur 2 Siege bislang. Ich habe es gerade gesagt, Aufsteiger, das würde ja dann doch bedeuten, dass Hertha der klare Favorit in diesem Spiel ist.
Ja, das würde das nicht nur, also das ist so, natürlich, natürlich. Und bevor du mich jetzt nach meinem Tipp fragst, ich habe ja die letzten Wochen auch etwas negativer getippt.
Aber gegen Köln hast du recht.
Ja, ich hatte recht und ich will jetzt dieses schlechte Omen nicht weiter heraufbeschwören. Ich glaube, diese gute Grundstimmung, die sich bei einem Großteil der Mitglieder doch breit gemacht hat nach gestern Abend, strahlt jetzt auch auf die Mannschaft ab, auf die Stimmung im Olympiastadion am Samstag und es wird einen überzeugenden 3-0 Heimsieg für Hertha.
Ich wollte auch 3-0 tippen.
3-0, okay, kann ich auch 4-0 sagen. Aber
nee, du hast erst 3-0 gesagt. Ja.
Dann sag du 4-0.
Ja, wir können ja beide nicht das gleiche sagen. Ich glaube tatsächlich, dass die Länderspielpause dem einen oder anderen Spieler sehr gut getan hat. Wir haben da vorher der Länderspielpause auch drüber gesprochen, dass es jetzt eben auch darum geht, sich auszuruhen, sich mal wieder zu sammeln, Kräfte zu sammeln.
Allein so ein Thema hat jetzt nichts mit der Länderspielpause zu tun, aber Hertha hat wieder eine Innenverteidigung. Jetzt Martin Dardai kommt zurück nach der Gelbsperre. Ne? Und so,
er ist noch nicht zurück von der Länderspielreise, also drücken wir die Daumen,
okay,
dass es da
das
nichts
stimmt.
Passiert.
Es ist noch Montagmorgen. Wir
aber nicht, ja. Das war auf der Mitgliederversammlung auch Thema, da hat Benjamin Weber auch noch gesagt, dass auch Toni Leisner nächste Woche wieder zurückkommen soll nach seiner Muskelverletzung, also auch da ist zumindest Erleichterung in Sicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Niederlage gegen Köln ziemlich frustrierend war für alle Beteiligten und dass man sehr daran arbeiten möchte, das wieder rückgängig zu machen oder zu gut zu machen. Und deshalb glaube ich 4-1.
4-1, ja, guck mal.
Da habe ich so zumindest halb noch meinen 3-0-Tipp.
Ja, ja.
Ja.
Tjaak Ernst sein Debüt in der U21 gegeben,
richtig.
Jetzt unter Wochen in der Länderspielpause. Ne? Das wird mit einer weißen Weste gleich im Olympiastadion jetzt am nächsten Wochenende. Wird sich das zeigen.
Gut, wenn du das sagst.
Enttäusch mich nicht, Jaka.
Ja, nee, das soll es gewesen sein. Wir machen einen Strich unter die Mitgliederversammlung, freuen uns auf die restlichen Spiele bis Weihnachten und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Nicht vergessen, den Daumen nach oben zu setzen, unsere Kanäle zu abonnieren, egal ob ihr auf Spotify, YouTube oder sonst wo hört. Und wir sagen bis zum 25. November. Macht's gut und bis bald.
Danke, tschüss.
Ein Podcast von Funke.